Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Freue mich, dass wir heute hier versammelt sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Und ich beobachte, dass wir einige Gottesdienstgäste, also Besucher und Besucherinnen haben. Und falls ich euch noch nicht Hallo gesagt habe, mache ich das jetzt. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute in eine Predigtserie mit hineinnehmen über das Buch Jona. In 4 Predigten möchte ich mit euch diese kleine Kurzgeschichte über den Propheten Jona kennenlernen. Also immer dann, wenn ich jetzt in den nächsten 4 Sabbaten zur Predigt bei euch bin, und da ich ja mehrere Gemeinden habe, wird es also jetzt nicht jeden Sabbat sein, aber die nächste wird am 18.07. sein, wird es eine Predigt geben über Jona. Überschrieben wird oder habe ich diese Predigtserie mit Gottes Gnade unsere Grenzen. Und wie Gott auftritt in diesem Buch, kann ich euch jetzt schon verraten, wird ganz schön herausfordernd sein. Und ich möchte euch gerne einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, analog oder digital, öffnet sie gerne mit mir heute im ersten Kapitel. Jona ist ja so ein kleines Buch am Ende fast des Alten Testamentes, und dort mit mir gemeinsam Stück für Stück in diese Geschichte von Jona einzutauchen. Ich lese mit der Elberfelder Bibelübersetzung. Das ist mittlerweile so meine Haus- und Hofübersetzung, aber eine moderne Übersetzung ist auch erfrischend. Nur manchmal gehen uns da vielleicht ein paar Bewegungen verloren. Deswegen, ich lese immer mit der Elberfelder. Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Eine kurze Frage an euch zum Nachdenken. Welche Vorbilder hattest oder hast du eigentlich? Vielleicht waren es eine Zeit lang deine Eltern oder es sind deine Eltern? Vielleicht hast du auch eine alte, erfahrene Person aus deiner Nachbarschaft oder hier in der Kirchengemeinde vor Ort, wo du sagst, das ist mein Vorbild? Vielleicht auch jemand aus der Geschichte, ein Martin Luther King oder ein Martin Luther, oder aus der Adventgeschichte, ein William Miller oder James White oder Ellen White. Vielleicht jemand aus der Bibel, eine biblische Person. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir, die wir an Gott glauben, auch sagen, hey, der Paulus, das, was er mit den Korinthern gemacht hat und mit den anderen Leuten, boah, da versuche ich von zu lernen. Was ich damit sagen möchte, auch wenn du jetzt keine Person benennen kannst, ich gehe fest davon aus, dass wir alle Vorbilder haben oder hatten. Menschen also, zu denen wir aufblicken, auch und gerade auch im Glauben. Wer einmal sein wie Mose, der um das Volk Israel nach diesem goldenen Kalb geschehen, mit Gott ringt, mit Gott verhandelt und bereit ist, sein Leben zu opfern, damit das Volk leben kann. Oder einmal sein wie Elia, von Elia lernen, der ganz alleine auf dem Berg Karmel steht und Gott vertraut, dass dieser im nächsten Augenblick Feuer vom Himmel auf den Opferaltar mit dem nassen Holz, dem nassen Opferfleisch runterfallen lässt, und es geschieht. Mal so ein Gebetsleben haben. Das Ding ist, keiner dieser Menschen, auch der Menschen in der Bibel, ist immer ein gutes Vorbild, ist perfekt. Und gleichzeitig können wir doch von Menschen, die vor uns gelebt haben, Menschen aus der Bibel, Menschen aus der Adventgeschichte, Menschen aus unserem persönlichen Familienfeld, doch auch vieles lernen. Und manchmal beschreiben gerade biblische Geschichten auch negative Beispiele, wie man handeln sollte, aber es nicht tut. Und auch davon kann man lernen. Und ich kann euch schon jetzt verraten, die Geschichte um Jona ist so ein Negativbeispiel. Ich möchte euch den Propheten Jona zur Einführung etwas nahelegen, etwas vorstellen. Wenn ihr das Buch Jona lest, dann wird euch eins auffallen. Das Wort Prophet fällt im Buch Jona kein einziges Mal. Das Buch Jona ist eigentlich Teil eines Sammelschreibens von den 12 kleinen Propheten, so nennen wir sie auch in unserem christlichen Kanon des Alten Testamentes. Ursprünglich waren diese 12 kleinen Propheten von Hosea bis Maleachi. Damals gab es ja noch keine digitalen Bibeln, gab es schon gar nicht. Es gab auch noch keine gedruckten, kompakten Bibeln, sondern es gab nur Schriftrollen. Und die Geschichte von Jona finden wir ursprünglich auf einer Schriftrolle der 12 kleinen Propheten. Und so steigen wir auch in dieser Geschichte ein mit einem kleinen, spannenden Wort. Und das Wort des Herrn kam zu Jona. Dieses kleine Wort und möchte uns schon aufzeigen, dass diese Geschichte von Jona, so kurz sie auch ist, in Verbindung zu anderen Teilen der Heiligen Schrift steht. Und das, obwohl Jona eigentlich kaum im Alten Testament vorkommt. Es gibt nur eine andere Stelle, wo er erwähnt wird, im zweiten Buch Könige, Kapitel 14, Vers 25. Und dort wird Jona, der Sohn des Amittai, als Prophet bezeichnet. Nur deswegen wissen wir überhaupt, dass er ein Prophet ist. Das Außergewöhnliche am Buch Jona ist, dass es hauptsächlich über einen Propheten Gottes berichtet, als von der Botschaft, die dieser Prophet von Gott bekommt und dann an das Volk weiterleitet. Und damit ist es ein einzigartiges Buch in der Bibel. Und mit dem Lesen und auch vielleicht dem Identifizieren und dem Ringen mit dieser Gestalt, dem Jona, sind auch wir Jahrhunderte, Jahrtausende später eingeladen, über das Verhalten, über die Motivation, über das Handeln Jonas und unser eigenes Handeln und Denken und Glauben zu reflektieren. Allerdings ist Jona nicht der Held der Geschichte. Und das wird uns ab Kapitel 1 sehr schnell auffallen. Jona ist eher der Anti-Held der Geschichte. Also das Negativbild. Sondern derjenige, der Held in der ganzen Geschichte, ist es immer wieder Gott, der handelt, der aktiv eingreift. Der Aktive in der Geschichte ist, weil er derjenige ist, der liebt, der nachgeht, der Gnade gibt. Auch an den Stellen, wo es schwer nachvollziehbar ist. Also Jona ist eine spannungsgeladene Persönlichkeit. Das macht uns schon, seine Namen machen uns das deutlich. Jona auf Hebräisch bedeutet Taube, ist ein Symbol des Friedens. Bei der Sintflut schickt Noah eine Taube aus, bis sie diese Land findet. Also da steckt Hoffnung, Neuanfang drinne. Und dann wird er auch noch der Sohn des Amittai genannt. Amittai kann man übersetzen mit Sohn der Treue. Also ein Symbol des Friedens. Die Taube ist der Sohn der Treue, ist derjenige, der vor Gott davonlaufen wird, wie wir gleich lesen werden. Und der eine Einbahnstraßenbotschaft des Gerichtes und der Zerstörung nach Ninive bringen wird, statt Frieden. Spürt da mal für einen Augenblick schon in die Namensgebung und in die Spannung da rein mit mir. Jona, der Sohn der Treue, der erst einmal vor Gott weglaufen wird. Und gleichzeitig ist es dieser Jona, der Gottes übermenschliche Gnade schon vor Beginn der Geschichte aus nächster Nähe erlebt. In 2. Könige 14, Vers 24, wie er ja erwähnt wird, heißt es, der König Jerobeam II. Tat, was dem Herrn missfiel. Er hielt fest am Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Jerobeam gewann Israels Gebiete zwischen Hamat und dem Salzmeer zurück, wie der Herr, der Gott Israels, es durch seinen Diener, Jona, dem Sohn Amittais, dem Propheten aus Gathhefa, vorausgesagt hatte. Denn der Herr sah, wie sehr alle in Israel litten, ob Sklave oder Freier, und dass sie niemanden hatten, der ihnen half. Jona erlebt also vor Beginn der Geschichte schon Gnade. Gnade an dem Nordreich, an Israel, an einem Sündenkönig. Jerobeam II. Treibt es schlimmer als seine Vorkönige. Und er erlebt, wie Gott da gnädigerweise Gebiete, was sie an die Feinde verloren hatten, wieder zurückerobern können. Und trotzdem, und das werden wir in der weiteren Geschichte erfahren, wenn wir das zweite Buch Könige lesen, es ist Gnade auf Zeit, weil das Nordreich wird von den Assyrern, zu denen Jona geschickt wird, nach Ninive verschluckt werden. Das so als Einleitung, um euch die spannungsgeladene Persönlichkeit von Jona ein wenig näher zu bringen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Lesen wir ab Vers 3. Weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war im untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Merkt ihr die spannungsgeladene Situation von Seite 1 in dieser Kurzgeschichte? Zweimal wird betont, dass Jona, ein Prophet Gottes, vor dem Angesicht Gottes flieht. Angesicht Gottes. Das ist eine Formulierung, die wir an verschiedenen Stellen der Bibel immer wieder finden. Ganz am Anfang, zum Beispiel in der biblischen Geschichte, wo Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, sich vor dem Angesicht Gottes verstecken. Übrigens, dieses vor dem Angesicht Gottes verstecken und vor ihm fliehen, ist auch ein Ausdruck, was bei in Kapitel 4, Vers 16 im ersten Buch Mose bei der Ermordung Abels durch Kain von Kain verwendet wird. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch Angesicht des Herrn auch aus dem aaronitischen Segen, den wir auch noch Jahrtausende später gerne zum Abschluss des Gottesdienstes miteinander teilen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Vor diesem Angesicht flieht Noah. Wer vor dem Angesicht des Herrn flieht, der sucht das Gegenteil von Leben, von Segen, von Reichtum, von Überfluss. Der sucht den Ton und das Tod. Und das ist etwas, was bei Jona echt auffällig ist. Jona ist lebensmüde, vielleicht auch suizidal. Warum flieht Jona? Das ist eine Frage, die werden wir mitnehmen müssen bis ins vierte Kapitel, wo er selber eine Antwort drauf geben wird, weil Jona ganz große Probleme hat mit Gottes Charakter, mit Gottes liebevollem, barmherzigen und gnädigen Charakter in Bezug auf seine Erzfeinde, die Erzfeinde Israels, nämlich die Niniviten, Assyrien, die Bad Boys der damaligen Zeit. Deswegen ist sein Ziel genau die andere Richtung. Ja, er müsste eigentlich nach Osten gehen, er geht nach Westen, er steigt in ein Schiff, um nach Tarsis zu fahren. Und Tarsis ist der weit entfernteste Ort überhaupt. Wird im Alten Testament aber auch beschrieben als sowas wie ein Scheinparadies, ein Scheineden, ein Eldorado, würden wir heute dazu sagen. Bei Salomo und auch bei Jesaja finden wir Tarsis in Verbindung mit Schiffen, die Salomo zum Beispiel ausschickt. Tarsis-Schiffe, die kommen Jahre später zurück und die sind übervoll beladen mit Gold, mit Reichtümern. Reichtümern, die verbunden werden mit dem Garten Eden, wo dieser Fluss, der in der Mitte des Gartens entsteht, auch sich in vier Arme aufspaltet. Und einer dieser Flüsse, da sind Edelsteine und Gold. Alle drei Jahre bringen also bei Salomo diese Tarsis-Schiffe große Mengen Gold mit rein. Und das wird so im selben Atemzug bei Salomo erzählt, dass auch Treitwagen aus Ägypten eingeführt werden und dass Salomo sich mit vielen, vielen Prinzessinnen der umliegenden Nationen verheiratet. Und das sind alles Dinge, wovor die Tora, das Gesetz Mose, warnt, dass das ein König nicht machen soll. Ja, Tarsis ist also so ein Ort, da flieht man hin, um sich so eine Scheinrealität aufzubauen. Aber es ist nicht Eden, es ist nicht das Paradies. Und so beginnt die Geschichte von diesem fliehenden, rebellierenden Propheten mit einer tragischen Abwärtsbewegung weg von Gott und seinem segnenden Angesicht, seinem gnädigen Angesicht hin zu einem fast Todeszustand. Und das wird in der Geschichte wunderschön erzählt. Vers 3, Jona steigt hinab an die Küste nach Jaffo. Er steigt dann hinab in das Schiff, in den untersten Bereich des Schiffes, steigt dann in Vers 5 auch noch weiter hinab, wo Jona sich dann hinlegt und fest schläft. Und das ist ein Schlaf, der eher mit einem Todeszustand, einer Ohnmacht zusammenhängt, auf Hebräisch Radam. Und das beschreibt auch bei Daniel, im Buch Daniel, eher eine Ohnmacht, einen Betäubungszustand. In Daniel Kapitel 8 und 10 hat nämlich Daniel so Visionen, die ihn überfordern, wo sein Gehirn nachher sagt, wir fahren einmal runter, um das zu verdauen. Das ist dasselbe Wort. Also Jona schläft nicht nur einen schönen Mittagsschlaf, sondern einen Schlaf, wie ein Toter ihn schläft. Es ist ein absolutes Knockout. Und dann geht die Geschichte weiter. Sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Ab Vers 4 der Jona-Geschichte im ersten Kapitel hat man fast den Eindruck, dass jetzt zwei Geschichten parallel erzählt werden. Einerseits haben wir da einen passiven, lethargischen, schläfrigen Mann Gottes, einen Propheten. Kurze Frage an euch, wenn ihr Vers 6 mit reinnimmt, wo der Kapitän ihn wachrüttelt und sagt, bete du zu deinem Gott, hat Jona das umgesetzt? Hat Jona angefangen, seinen Gott um Hilfe anzurufen? Wie man es vielleicht von einem Propheten, also einer, der im Namen Gottes spricht, wo man davon ausgehen kann, dass er eine besondere Verbindung zu Gott hat, vielleicht auch ausgehen könnte? Wir erfahren nichts davon in der Geschichte. Jona ergreift erst das Wort, als er mehrfach darauf angesprochen wird. Und er beantwortet noch nicht einmal alle Fragen. Er sagt einfach nur, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Gott, der das Wasser, das Meer und die Erde geschaffen hat. Auf der anderen Seite wird diese andere Geschichte da noch erzählt. Gott, der den Sturm schickt und die heidnischen, also die nicht-jüdischen Matrosen, die jetzt um ihr Leben ringen und kämpfen. Eigentlich müsste Jona auch um sein Leben ringen und kämpfen, aber ihm ist das ganz egal scheinbar. Und ich kann nachvollziehen, bei der Passivität, die der Jona da aufweist, dass es einen richtig starken Sturm braucht, um diesen Jona, der davonläuft, aufzurütteln, wach zu kriegen, um ihn aus diesem Abwärtstrend hervorzuholen. Ein Trend, der ihn immer weiter in die Grube, ins Grab mit hineinführt. Und tatsächlich ist es eben nicht Jona, der jetzt aktiv wird, um Ursachenforschung zu betreiben, um aktiv was zu machen, wie es Helden eben so machen würden, die Matrosen überlegen, was könnte Grund dieses Unwetters sein? Und sie sagen, komm, lass uns ein Los werfen, damit wir nachher herausfinden, an wem es liegt. Wer hat vielleicht seine Götter? Man merkt, sie sind eben aus verschiedensten Nationen zusammengekommen, wessen Gott vielleicht nicht mit einem richtigen Opfer zufriedengestellt wurde. So damals die Religion in der Antike. Und das Los fällt auf Jona. Und ich würde jetzt so als neutraler Leser ein Bekenntnis der Reue von Jona erwarten oder erhoffen. Aber alles, was er sagt, ist irgendwie sowas wie theologisches Geschwafel. Ich krieg's nicht anders formuliert. Ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Gott, der den Himmel und das Land und das Meer gemacht hat, vor dem laufe ich gerade weg. Merkt ihr den Widerspruch? Ich fürchte den Gott und deswegen bin ich trotzdem auf die Idee gekommen, vor dem Gott, der das Land und das Meer geschaffen hat, könnte man davonlaufen. Wie? So bis 3 Zentimeter vor den Augen weit gedacht, scheint mir die Antwort von Jona. Stattdessen sind es wieder die Matrosen, die quasi Jonas Part übernehmen und sich stellvertretend erschrecken, also emotional reagieren. Wie kommt man auf die Idee, vor dem Gott, der Himmel, Land und Meer gemacht hat, auf einem Schiff davonzulaufen? Vers 10. Auch sind sie es, die jetzt aktiv nach Rettungsmöglichkeiten suchen. Was sollen wir tun, stellen sie die Frage, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Das ist eine Sache, auf die ich euch aufmerksam machen möchte in der Geschichte vom Buch Jona. Es existiert immer wieder verdrehte Welten. Derjenige, der eigentlich einen besonders guten Draht zu Gott haben sollte, der Gläubige, der Fromme, der Prophet, der reagiert nicht auf Gott und die, die eigentlich fern von Gott sind, die reagieren und suchen nach Gott. Verdrehte Welten zwischen dem nichtgläubigen Matrosen und dem gläubigen, dem sich fürchtenden Propheten Gottes, der doch eigentlich Mut machen sollte, Rettung verheißen sollte. Das sind so die Aufgaben eines Propheten. Stattdessen lesen wir weiter ab Vers 12. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn, zu Jahwe, und sagten: Ach, Herr Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn Jahwe mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Jahwe Schlachtopfer dar, gelobten ihn Gelübde. Also Jonas Lösung als Prophet ist: Schmeißt mich über Bord, opfert mich. Auf den ersten Blick wirkt es total selbstaufopfernd und heroisch, oder? Schmeißt mich, ich bin das Problem, über Bord, zum Wohl aller auf diesem Schiff. Aber wenn wir da ein bisschen weiter graben und auch den Kontext mit einbeziehen, ist Jonas Ausweg, den er da so anbietet, eigentlich ein sehr egoistischer Tod. Dann muss ich ja sicher nicht mehr nach Ninive gehen, wenn ihr mich in die Wassermassen schmeißt. Und die ganz menschliche, ethisch korrekte Reaktion der nichtgläubigen Matrosen ist, dass sie sich weigern. Nein, wir können dich nicht reinschmeißen. Wir rudern erst einmal. Wir versuchen es, an die rettende Küste zu schaffen, nochmal alles an Kraft rein in die Waagschale zu schmeißen. Denn, und das erfahren wir dann auch im weiteren Lesen, als sie sich dann an Gott im Gebet wenden, sie wollen kein unschuldiges Blut über sich bringen. Und das ist ein Konzept, was uns heutzutage total fremd ist. Unschuldiges Blut über unsere Köpfe bringen. Aber das ist etwas, was in der Antike, zur Zeit der Bibel, existiert. Ja, als Kain seinen Bruder Abel tötet, schreit das vergossene Blut Abels zum Himmel hoch. Und Gott spricht Kain an: Was hast du getan in deiner Wut? Also es ist das Blut des ermordeten Bruders, was Kain anklägt. Und so war auch damals, ob in Jerusalem und Juda oder außerhalb, so dieses Konzept da, dass man Blut an den Händen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass dieses Blut dich anklägt. Vor allem, wenn es unschuldiges Blut ist. Und wenn du jemanden ins Meer hineinschmeißt, vielleicht hat es ja recht, aber auch nicht. Es ist potenziell eine Bedrohung für deine Lebenssicherheit. Tatsächlich handeln hier die Matrosen eher wie David, als der sich in der Höhle vor König Saul versteckt. Und König Saul kommt in diese Höhle mit hinein, um sich auszuruhen. Und die Kameraden von David sagen: Der Herr hat dir König Saul in die Hände gegeben. Nimm das Messer und murks ihm ab. Und König David, oder damals noch nicht König, sagt: Nein, das kann ich nicht machen. Er ist der Gesalbte des Herrn. Und genauso ist ein Prophet ein Gesalbter, ein von Gott Beauftragter. Jona denkt an dieser Stelle nicht an das Wohl der Matrosen. Er denkt für sich: Hey, da muss ich nicht nach Ninive gehen. Stattdessen will er sie eher zu Mittätern machen. Schmeißt mich ins Meer mit hinein. Er könnte auch alleine über Bord springen, oder? Nicht, dass ich es empfehlen möchte. Aber nur, um einfach mal so die Alternativen, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das Erstaunliche am Ende des Kapitels ist, dass, obwohl Jona als Prophet keinen guten Job macht, die Geschichte in diesem ersten Kapitel endet damit, dass die Matrosen, als sich der Sturm legt an Gott Jahwe, an diesen Gott Israels, anfangen zu glauben, indem sie ihm opfern und Treueeide schwören. Vers 16, die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar. Und da wird Gottes Eigenname Jahwe eingesetzt und sie gelobten ihm Gelübde. Und das ist auch die gute Nachricht in diesem ganzen Kapitel. Gott kann sogar solche verdrehten Menschen wie dich und mich, also die wir auch so Aspekte von Jona in uns haben, manchmal vor Gott davonlaufen. Manchmal gar nicht so aktiv von einem Auftrag, manchmal, und das habe ich gerade bei mir heute Morgen festgestellt, ich bin gerade in einer gewissen Flucht in der Aktivität. Ein Ereignis nach dem anderen, und dann verliere ich mich häufiger darin, dass ich sage, ich habe heute gar keine Zeit in der Bibel zu lesen, ich muss noch das, das und das und das organisieren. Wir haben so Aspekte von Jona in uns. Dass es manchmal schwerfällt zu glauben, dass Gottes Gnade so groß ist, dass es auch die Matrosen, die mit auf dem Schiff im Sturm gefangen sind, betrifft. Oder dass Gott auch eine gnädige, eine rettende Botschaft für die Menschen in Ninive bereithält. Gott blickt über unsere Stereotypen, über unser Schubladendenken mit hinaus. Und trotzdem, obwohl wir wie Jona vielleicht auch unperfekt sind, Fehler machen, davonlaufen, uns verstecken, uns schämen, gebraucht Gott Menschen wie Jona, wie dich und mich, um anderen Menschen seine Retterliebe mitzuteilen, sich ihnen zu offenbaren. Und das ist Wahnsinn, genial, das ist frohe Botschaft, Evangelium. Denn Hand aufs Herz, ist Jona nicht manchmal auch ein Spiegel meines Handelns, meines Denkens? Wie schnell bin ich dabei, Urteile über andere zu fällen? Ich, Benjamin. Und manchmal glaube ich auch, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber ich habe nie alle Löffel der Wahrheit gegessen. Nein, lieber Gott, diesen Assyrern aus Ninive kann man nicht vergeben. Es gibt die Bösen und es gibt die Guten. Und du weißt ja ganz klar, ich gehöre zu den Guten. Ja, wir als Christen, wir als Adventisten, klar, wir sind doch die Guten. Und dann gibt es noch die Bösen. Und das ist ganz klar differenziert. Zwei Ecken, zwei Gegensätzlichkeiten. Ich weiß, wo die Linie ist, Gott. Ich weiß, wo die Linie der Gnade ist. Hör bitte auf mich. Ihr Lieben, fällt euch vielleicht zufälligerweise eine weitere Geschichte aus der Bibel ein, wo jemand in einem Sturm in einem Boot schläft, während Jona der Antiheld des Buches Jonas ist? Ist Jesus, der im Sturm auf einem Kissen auf dem See Genezareth schläft, der Held dieser Geschichte? Das heißt, Jesus ist der gerade Jona. Wenn wir Jona anschauen, dann müssen wir nur ins komplette Gegensatz denken und dann werden wir auf Jesus hingeführt. Jona flieht vor Gott, weil er keine Barmherzigkeit, keine Gnade für Ninive sehen möchte, während Jesus sich in das Boot setzt, im See Genezareth, um auf das andere Ufer hinzufahren. Das ist die Gegend, wo die Heiden, die Nichtjuden wohnen. Man nennt das auch die Dekapolis, das nicht-jüdische vermischte Gebiet. Und danach heilt er den vom Dämon besessenen Gerasener. Das ist kein Jude gewesen. Jesus dient uns in der Gegenwart Gottes, während Jona vor seinem Dienst davonlaufen möchte. Der Schlaf beider ist da, aber völlig unterschiedlich motiviert. Während Jona vor Gott flieht bis in den Tod hinein, den er da dann sucht, er sagt eigentlich, der Tod ist eine bessere Option, als nach Ninive zu gehen, kann Jesus ganz gemütlich und entspannt auf seinem Kissen im Fischerboot schlafen, weil er dem Vater im Himmel vertraut, weil er verbunden mit dem Vater im Himmel ist. Das ist so wie der Schlaf der Kinder im Auto, wenn man so durch die Nacht in den Urlaub mit hineinfährt. Und ich kann mich dann noch also an mein Kindsein erinnern, wenn Papa am Steuer gesessen hat, und das war bei uns der meiste Fall, dann habe ich mich sicher gefühlt. Dann konnte ich auch im tiefsten Schneesturm Weihnachten auf dem Weg zu den Großeltern sicher und entspannt schlafen, wenn mein Vater sehr angespannt hinter dem Steuer saß. Und ich heute weiß, wie anstrengend das ist. So schläft Jesus entspannt dort. Und während Jona egozentrisch fordert, dass man ihn über Bord werfe auf Kosten der Seeleute, dass sie Blutschuld auf sich laden, stellt sich Jesus Christus zwischen die Furcht der Jünger und den Sturm. Und er nimmt die aktive Rolle in der Stillung des Sturmes ein. Er wacht eigenständig auf. Markus Kapitel 4, Vers 39. Da könnt ihr die Geschichte nachlesen. Und er spricht mit Vollmacht, ähnlich wie er zu den Dämonen spricht, um ihnen Einhalt zu gebieten, zum Wind. Er bedroht den Wind und den Sturm und er bringt beide zum Schweigen. Und bei beiden Geschichten entsteht dann eine große Stille. In Jona 1 ist es das Meer, das von seiner Wut ablässt, nachdem Jona in es hineingeworfen wurde und versinkt. Und hier ist es Jesus im Neuen Testament, der die See beruhigt. Psalm 107 spricht fast prophetisch darüber, in Vers 23 bis 29. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinausbegaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind und der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Fluten. Es verzagte in der Not ihre Seele, sie taumelten und schwanken wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Das sind die Matrosen aus Jona 1, die hier beschrieben werden. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille Und es legten sich die Wellen, so wie bei Jesus am See Genezareth. Und auch die Jünger reagieren wie die Matrosen. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Wer ist dieser Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen? Weil sie langsam anfangen zu verstehen, es ist nicht nur ein Mensch, es ist der Sohn Gottes. Die große Stille bezeugt, dass Jesus mehr ist als Jona. Dass Jesus ist und handelt wie Gott, weil er Gottes Sohn ist. Und wenn Gott sogar einen fliehenden, einen verdrehten Jona gebrauchen kann, dass seine Gnade und Barmherzigkeit und Rettung in die Welt gebracht wird, hineindringt, wie viel mehr können wir da auf Jesus Christus, dem Sohn Gottes, vertrauen, unser Vertrauen auf ihn setzen und innere Ruhe auch in den Stürmen unseres Lebens haben, dass Gott selbst einen wie mich als Botschafter seines Evangeliums gebrauchen kann. Weil letztlich, ultimativ, Jesus der gute Kapitän ist, der mich, der uns sicher durch unsere Lebensstürme in den Hafen des himmlischen Vaters geleiten möchte. Willst du diesem Jesus nachfolgen? Sprich gerne mit mir. Amen.